Domradio. Das Thema.
Eine Frage der Humanität. Der beschämende Umgang mit Flüchtlingen und sogenannten Illegalen in Deutschland. Das ist heute unser Thema. Wieder mit sehr kompetenten Studiogästen. Mein Name ist Peter Kolakowski. Bis gleich. Geschlagen, gedemütigt und untergebracht in völlig verschmutzten Unterkünften. Der Skandal um die Dienstleistungsqualität des kommerziellen Heimbetreibers European Homecare mag nicht symptomatisch sein, gleichwohl wirft der Fall erneut die Frage auf, wie Politik und Gesellschaft mit Schutzsuchenden hierzulande umgehen. Tatsache ist, auf der einen Seite können die Kommunen die steigende Zahl von Flüchtlingen kaum noch auffangen, andererseits werden auch fundamentale Menschenrechte berührt, über die erneut diskutiert werden muss. Neben der Unterbringung auch die Situation von hier lebenden Menschen ohne Papiere, von langjährig geduldeten und auch von minderjährigen Flüchtlingen. Flüchtlingsexperten wollen heute und hier in der Sendung das Thema Auskunft geben über ihre Arbeit und stellen auch Forderungen an Politik und Gesellschaft vor. Als da wären Andreas Jonsen, Geschäftsführer der AWO Mittelrhein und Vorsitzender des Arbeitsausschusses Migration bei der Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege, Dietrich Eckeberg, Referent für Flüchtlingsarbeit und junge Zugewanderte bei der Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe, Ulrich Pöhner, Leiter des Bereichs Weltkirche und Migration bei der Deutschen Bischofskonferenz und stellvertretender Vorsitzender des katholischen Forums Leben in der Illegalität und Dr. Herbert Breker von der Malteser Migrantenmedizin. Ja, herzlich willkommen, meine Herren. Danke, dass Sie gekommen sind. Ich freue mich sehr. Und wir wollen gleich starten. Wir haben ja aktuelle Anlässe. Wir haben die gestern zu Ende gegangene Syrien-Konferenz. Wir haben die Ausschreitungen von sogenannten Hooligans, die sich vermischen mit Rechtsextremen gegen die sogenannten Salafisten. Braut sich da Ihrer Ansicht nach irgendetwas zusammen, was eventuell sogar gefährlich werden könnte oder in der Bevölkerung zu einer Stimmung führen könnte, die Ausländerfeindlichkeit auch steigern könnte? Wie ist Ihr erster Eindruck, Herr Jonsen?
Ja, ich glaube, dass das Einzelfänomene sind. Gerade das, was da am letzten Wochenende hier in Köln passiert ist, würde ich gar nicht in die Diskussion mit hineingeben. Das sind besondere Entwicklungen, die besondere Gruppen eben ausnutzen, um ihr Spiel zu spielen. Ich glaube nicht, dass das wirklich eine gesellschaftliche Entwicklung per se darstellt. Insofern würde ich das erstmal als Sonderentwicklung, Hooligans, die sich zusammentun, aus diesem Thema ausblenden wollen. Insgesamt glaube ich schon, dass wir dieses Thema weiter beackern müssen, denn die Zahlen der Flüchtlinge in Deutschland steigt enorm an und damit auch in Nordrhein-Westfalen. Das ist ein politisches Thema und das Thema, um kurz auch zu meiner Person was zu sagen, als Vertreter hier der Freien Wohlfahrtspflege, ich will nur mal kurz die Verbände nennen, die wir vertreten, das ist das Rote Kreuz, das ist der Paritätische Wohlfahrtsverband, der Caritasverband, das Diakonische Werk, die jüdischen Gemeinden und die Arbeiterwohlfahrt, die wir in diesem Arbeitsfeld tätig sind. Ich persönlich bin eher auf der Landesebene als Ansprechpartner des Landes NRW verortet und da kriegen wir natürlich in dieser Funktion auch die Diskussionen, die in der Bevölkerung sind, mit. Aber wie gesagt, das, was jetzt letzte Woche hier passiert ist im Kölner Bahnhof, würde ich überhaupt nicht in dem Zusammenhang mit da berücksichtigen wollen.
Herr Eckeberg, Sie hatten sich auch zu Wort gemeldet.
Ja, ich glaube, wir haben sogar eine gegenteilige Ausgangslage und das ist sehr, sehr erfreulich. Wir haben eine ganz, ganz große Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung. Wir sehen das eigentlich fast in jeder Stadt. Wir haben ganz viele Ehrenamtliche, die rund um Unterkünfte sagen, was kann ich tun? Wir haben eher die Ausgangslage, dass wir es kaum noch schaffen, da koordinierend unterstützend zu sein in der Flüchtlingshilfe. Und wir haben im Gesamten die Ausgangslage, und das ist vielleicht die erste kritische Anmeldung, dass die Ausstattung der Behörden dieser Entwicklung nicht mehr standhält. Insbesondere für die Individuen ist das aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Punkt. Ein eritreischer Flüchtling wartet heute bis zu 2 Jahre auf seine Anhörung und ist in dieser Zeit sozial entrechtet, darf keinen Sprachkurs besuchen, hat keinen Zugang zum Arbeitsmarkt. Das können Kommunen nicht lösen.
Wir haben ja jetzt seit letzter Woche auch eine neue Maßnahme, wonach das Bundesamt für Migration jetzt auch am Wochenende die Fälle bearbeiten soll. Das ist ja schon mal ein erster Fortschritt, Herr Jonsen. Ne?
Ja, das mag sein, aber konkrete Beschlüsse hat es ja in der letzten Woche nicht gegeben, dass tatsächlich dort neue Stellen beim Bundesamt für Migration geschaffen werden. Das hoffe ich, aber es hat dazu keine Aussagen gegeben. Aber das ist ein Nadelöhr. Da müssen ja verschiedene Ebenen zusammenarbeiten. Und das wissen wir, das schwächste Glied einer Kette führt dann dazu, dass die Kette reißt. Also ich hoffe, dass da weitere Stellen und entsprechend natürlich die Finanzierung sichergestellt wird. Aber richtige Aussagen hat es da ja letzte Woche nicht gegeben.
Herr Pöhner vom Katholischen Forum Leben in der Illegalität. Was unterscheidet denn eigentlich Flüchtlinge von sogenannten, in Anführungsstrichen, Illegalen oder Menschen ohne Papiere?
Also Menschen ohne Papiere, sogenannte Illegale, wie es im Deutschen, in schlechtem Deutsch, auch in gefährlichem Deutsch, aber in doch sehr verbreitetem Deutsch, heißt, sind Menschen, die ohne legalen Aufenthaltsstatus hier in Deutschland leben. Die meisten von denen hatten ursprünglich mal einen legalen Aufenthaltsstatus. Die sind also als Studenten oder Au-pair-Mädchen oder was auch immer nach Deutschland gekommen und irgendwann lief dann diese Aufenthaltserlaubnis ab. Und die Menschen in der Lebenssituation, in der sie waren, haben gesagt, zurück will ich eigentlich nicht und sind dann hier geblieben. Das ist also eine ganz spezielle Gruppe von Menschen, die von überall aus der Welt nach Deutschland kommen, in einer Größenordnung von etwa 100.000 bis 400.000, die sich hier aufhalten. Und anders als die Flüchtlinge, die einen entsprechenden Aufenthaltsstatus hier bekommen, auch anders als die sogenannten Geduldeten, die man eigentlich abschieben will, weil sie im Asylverfahren nicht recht bekommen haben, also kein Asyl bekommen haben, zeichnet sich die Gruppe derjenigen, die keinen legalen Aufenthaltsstatus dadurch aus, dass sie in einer Schattenwelt leben, ohne ganz klaren Zugang zu medizinischer Versorgung, zu Bildung für die Kinder, ohne mit der Ausländerbehörde kommunizieren zu können und möglichst vermeidend, dass sie mit öffentlichen Stellen zu tun haben, weil sie dann ausgewiesen werden können. Das ist eine ganz besondere Lebenssituation, in der diese Menschen sind und die sie unterscheidet von denjenigen, die mehr oder weniger gut aufgenommen werden in Deutschland, die aber in jedem Falle einen legalen Status haben.
Sie haben gerade gesagt, unklare medizinische Versorgung. Da möchte ich das Wort weiterreichen an Herrn Dr. Breker von der Malteser Migrantenmedizin. So unklar ist das eigentlich nicht, weil die haben keinen Anspruch auf Gesundheitsversorgung, ne? Grundsätzlich.
Nein, also Menschen ohne legalen Aufenthaltsstatus hier haben kein Anrecht auf irgendeine Form einer Krankenversicherung oder Krankenversicherungsleistung, sondern müssen dafür selbst aufkommen. Bei uns sind bei steigender Patientenzahl ist der Prozentsatz von Menschen ohne legalen Aufenthaltsstatus liegt so etwa 20%. Und es sind genau die Personengruppen, von denen wir gerade schon gehört haben, dass sie sehr oft hier sehr lange leben, perfekt angepasst sind, oft sogar hervorragend und sehr oft auch einen relativ hohen Bildungsstandard haben, zum Teil hier studiert haben oder zum Studium angefangen haben und hier geblieben sind. Und diese Menschen haben keinen Krankenversicherungsschutz und möchten auch nicht auffallen. Deshalb kommen sie zu uns.
Jetzt muss man dazu sagen, Sie sind Internist und machen das ehrenamtlich für die Malteser. Das heißt, Sie haben eine Praxis in Köln. Ich glaube, in Berlin gibt es auch noch von den Maltesern eine Praxis, die also kostenlos solche Menschen betreut. Mit welchen Krankheiten kommen die Menschen denn überhaupt zu Ihnen? Sind das nur Befindlichkeitsstörungen, Depressionen oder auch manifeste Erkrankungen, die dann aufgeschoben werden, bis es dann nicht mehr geht?
Sie können, also wir haben mittlerweile unser Angebot spezialisiert. Wir haben eine Kindersprechstunde für Menschen, die nicht krankenversichert sind, damit die Kinder versorgt werden. Wir haben eine Zahnsprechstunde für akute Zahnprobleme und wir haben die Erwachsenensprechstunde, die ich leite. Die Menschen, die zu uns kommen, sind nicht alle schwer krank. Sie sind auch leicht krank. Wenn man eine Barriere zu einem Arztbesuch relativ niedrig hält, dann kommen auch Menschen mit Befindlichkeitsstörungen. Aber um die geht es nicht so sehr, sondern um die, die wirklich von uns profitieren, die Erkrankungen im Frühstadium haben oder bereits fortgeschrittene Erkrankungen haben, die von unserem Angebot dann profitieren können, dass wir sie in die richtige Richtung leiten können.
Sie haben jetzt die Kinder angesprochen. Also es sind nicht nur Einzelpersonen, die dann illegal in Anführungsstrichen hier leben, ohne Papiere leben, sondern es sind auch ganze Familien?
Das ist richtig. Familien, die auch ihre Kinder und ihre Ehepartner hier haben, die dann ebenfalls nicht versichert sind, die dann zu uns kommen und wo auch es um die Basisversorgung von Kindern geht, Impfschutz, Reifeuntersuchung und so weiter, nicht nur akute Erkrankungen, sondern auch das, was wir ja jedem Kind anbieten in unserem Gesundheitssystem, eine Basisversorgung auch hinsichtlich des Impfschutzes.
Herr Pöhner, wie arbeiten Sie denn in dem Forum Leben in der Illegalität? Sie betreuen ja nicht aktiv diese Menschen, die ohne Papiere hier leben, sondern Sie setzen sich mehr politisch ein für die Rechte dieser Menschen.
Ja, wenn ich darf, eine Rückmeldung noch zu dem, was Herr Dr. Breker gesagt hat. Es ist natürlich so, wenn jemand akut erkrankt ist und er geht zum Arzt, ist dieser Arzt verpflichtet, ihm Beistand zu leisten.
Also und behandeln. Er muss ihn auch behandeln dann. Ne? Ja. Er hat eine ärztliche Pflicht dazu.
Ja. Mhm. Ja. Ja. Und er hat dann auch keinerlei, nicht nur keine Pflicht, sondern auch keinerlei Erlaubnis als Arzt bei der Ausländerbehörde anzurufen und zu sagen, ich habe hier einen komischen Fall, gucken Sie mal nach.
Das heißt, er unterliegt auch der Schweigepflicht?
Er unterliegt der ärztlichen Schweigepflicht. Aber man muss sehr stark unterscheiden, erstens, was tun Menschen, weil sie ja nicht wissen, in welche Situationen sie da hineingeraten. Soll ich zum Arzt gehen? Was bedeutet das? Menschen sind nicht durchweg gut informiert. Das heißt, sie lassen dann den Arztbesuch sein, obwohl sie ihn haben könnten. Und zum anderen ist es ja so, dass da, wo eine Behandlung keine Akutbehandlung ist, sondern auch aufgeschoben werden kann, da kann der Arzt zunächst mal sagen, und wie bekomme ich mein Geld zurück? Und dann kommt das ganze Problem des Nichtversichertseins ins Spiel. Das nur zur Klarstellung der rechtlichen und auch faktischen Lage. Das Forum Menschen in der Illegalität wurde 2004, also vor 10 Jahren, von der Deutschen Bischofskonferenz gegründet. Dort arbeiten unter dem Vorsitz von Bischof Trelle, der Vorsitzende der Migrationskommission der Bischofskonferenz ist, verschiedene Organisationen, Caritasverband, Jesuitenflüchtlingsdienst, die Malteser und andere zusammen, und zwar mit Blick auf die politische Ebene und mit Blick auf gesellschaftliche Vernetzung. Also wir sind sowohl bemüht, mit den Wissenschaften in Kontakt zu sein, als auch mit verschiedenen gesellschaftlichen Organisationen, mit den Parteien und so weiter. Und eine besondere Zielrichtung sind dann Regierung und Parlament in Berlin, zum Teil auch auf der Ebene der Länder, um sicherzustellen, dass bestimmte humanitäre Grundforderungen, die wir erheben, besser in die Gesetze und in die Verwaltungsvorschriften hineinkommen. Und da sind die Themen Krankenversorgung, was wir gerade angesprochen haben, aber auch zum Beispiel Bildung, die Sicherstellung, dass niemand wegen humanitärer Hilfe belangt werden kann, und die Einklagbarkeit fairer Arbeitsbedingungen für illegal hier Lebende. An diesen Themen arbeiten wir seit 10 Jahren, teilweise auch mit Erfolg. Es hat sich was im Gesetz, es hat sich was in den Vorschriften geändert, aber noch nicht so weit, dass wir irgendwie zufrieden sein könnten.
Helge Berker-Johnsen, aus der praktischen Arbeit heraus werden Sie auch immer damit konfrontiert, dass der Vorwurf kommt, die Menschen seien ja nur hier aus wirtschaftlichen Gründen, die Flüchtlinge, und nicht aus Gründen der Verfolgung. Inwieweit spiegelt sich dieser Vorwurf auch in Ihrer Arbeit wider, Herr Johnsen?
Also dieser Vorwurf...
Kann man das überhaupt so trennen, ja? Also wirtschaftlich, Humanität, Verfolgung?
Die Dinge hängen oft zusammen. Das heißt, dort, wo Verfolgung ist, ist auch wirtschaftliche Not sehr häufig. Ich glaube, dass das von politischen Kräften interessengeleitet auch so das Thema nach vorne gebracht wird. Wenn wir jetzt im Moment die Weltsituation ansehen, schauen wir nach Syrien beispielsweise, habe ich den Eindruck, dass in der Bevölkerung die Frage des Wirtschaftsflüchtlings keine Rolle mehr spielt. Da hat sich was gedreht. Das mag noch vor 2-3 Jahren anders gewesen sein, denn die offenkundige Not, wir haben dort Krieg in diesen Ländern, zumindest in den Ländern, wo die meisten Flüchtlinge herkommen, ist mittlerweile doch akzeptiert, dass dort die wenigsten aus wirtschaftlichen Gründen kommen. Aber natürlich hängt es zusammen. Dort, wo Krieg ist, sind auch in der Regel die Menschen arm im Sinne aus unserer Sicht betrachtet.
Eine Frage der Humanität der Umgang mit Flüchtlingen und sogenannten Menschen ohne Papiere in Deutschland. Ja, wir haben ein bisschen die aktuelle Diskussion aufgegriffen. Lassen Sie uns, meine Herren, nochmal auf die gestern zu Ende gegangene Syrien-Konferenz eingehen. Unter anderem hatte ja Bundesaußenminister Steinmeier dazu eingeladen. Er rechnet damit, dass bis zu oder mindestens 1,5 Millionen Flüchtlinge schon allein aus Syrien geflohen sein sollen. Aufnahmeländer sind zum Beispiel der Libanon, der selbst kaum noch die Flüchtlingszahlen bewältigen kann. Inwieweit kommt denn dann auch Deutschland die Verpflichtung zu, solche Menschen aufzunehmen? Herr Jonsen, Herr Eckeberg. Sind wir vorbereitet überhaupt auf die steigenden Zahlen?
Also ich glaube, als allererstes muss man schon loben, dass Deutschland international für Geld wirbt in den Anrainerländern und versucht dort zu Strukturen zu schaffen. Die Zahlen sind unseres Erachtens wesentlich höher, als sie öffentlich genannt werden, aber es kann nicht um Zahlen gehen, es geht um Menschen und von dem Punkt muss man es her auch denken. Wenn man weiß, dass der Winter kommt in diesen Staaten ja auch und weiß, was Leben in Zelten heißt, dann kann einem, besonders bezogen auf die Kinder, Angst und Bange werden. Ich beobachte eine nahezu unverbundene Diskussion zu der Aufnahmeverpflichtung, die wir in Europa haben und die wir in Deutschland haben. Die 10.000 Flüchtlinge, die jetzt neu kommen, sind ein Symbol, aber mehr auch nicht. Wenn Menschen in Europa leben, die um ihre Familienangehörigen bangen, so ist es eine Schmach, dass Deutschland sagt, mit Verpflichtungserklärung ja, mit privatem Bezahlen ja, anders nein. Das ist ein Zeichen, das verstanden wird, aber das uns eigentlich mit unserer menschenrechtlichen Tradition und für den Frieden verhaftet überhaupt nicht reichen kann. Wir müssen ganz andere humanitäre Denkweisen eröffnen. Ich will zwei Punkte nennen. Es gibt für die syrischen Flüchtlinge, um bei dem Land zu bleiben, keinen einzigen legalen Einreiseweg. Wir zwingen sie in die Hände der Schlepper, weil zu wenig aufgenommen werden außerhalb dieser unmittelbaren Anrainerländer. Das ist der eine Punkt. Und dann lassen wir noch die Länder, ich sagte es bereits, die aufnehmen, also die Menschen hier, ich sag's in der Stadt Münster, wo ich herkomme, 130 Familien, die wissen alle nicht, wie sie den Lebensunterhalt auf Dauer schaffen können. Wir lassen die Menschen also im Stich und missachten familiäre Strukturen, die um ihre Angehörigen bangen.
Sie haben ein Stichwort gerade genannt, Herr Eckeberg, privat bezahlen ja. Das müssen Sie uns nochmal erklären. Was heißt das denn konkret?
Das heißt, wenn Sie hierher kommen möchten, sagt die Bundesregierung, sagen die Länder, dass die Familien für die Lebensunterhaltssicherung der Angehörigen, die existenziell bedroht sind, also Sie müssen sich's wirklich vorstellen, da gibt es Hunger, da gibt es schwerste Menschenrechtsverletzungen, die erlitten wurden. Es gibt eine ganz große Zahl von Kindern, die allein leben. Es gibt schwerst erkrankte Menschen auch da. Die Bundesregierung hat in ihrer Anordnung gesagt, 3% im Rahmen dieser Aufnahmeverordnung dürfen nur kommen. Das ist ein Skandal. Wir kümmern uns nicht um Humanität. Es ist sogar so, dass der überwiegende Teil der Menschen selbst einreist. Das heißt, sie bezahlen ihre Reise. Nur wer reich ist, kann kommen.
Der Umgang mit Flüchtlingen und Menschen ohne Papiere in Deutschland ist heute unser Thema. Ich möchte Ihnen, verehrte Hörerinnen und Hörer, noch einmal meine kompetenten Studiogäste vorstellen. Zum einen Andreas Jonsen, er ist Vorsitzender des Arbeitsausschusses Migration bei der Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege und gleichzeitig Geschäftsführer der AWO Mittelrhein. Dietrich Eckebert, Referent für Flüchtlingsarbeit und junge Zugewanderte bei der Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe. Ulrich Pöhner, Leiter des Bereichs Weltkirche und Migration bei der Deutschen Bischofskonferenz. Und stellvertretender Vorsitzender des katholischen Forums Leben in der Illegalität und Dr. Herbert Breker von der Malteser Migrantenmedizin. Ja, meine Herren, wir haben das gerade mit der Syrien-Konferenz auch mit den Menschen gesprochen, die hierher sind. Sie haben eine ganz interessante Komponente auch gesagt. Wir denken humanitär und die Behörden denken steuernd. Herr Jonsen, was meinen Sie damit?
Also wir denken das Problem oder falsche Wort. Wir denken vom Flüchtling her. Das heißt, die Landesregierung hat die Verantwortung insgesamt.
Die nordrhein-westfälische Landesregierung.
Ja,
die nordrhein-westfälische
Landesregierung. Ja. Ja, wir sind ja Nordrhein-Westfalen. Denkt es natürlich ja von der Steuerung, von den Zahlen. Aber uns ist wichtig, es wirklich vom Flüchtling her zu denken. Das heißt, die besonderen Gruppen differenziert zu sehen und insgesamt auch dafür zu sorgen oder dafür die Forderung aufzustellen, subjektiv die Forderung im Sinne des Flüchtlings aufzustellen. Das ist unsere Aufgabe als Freie Wohlfahrtspflege, letztendlich Strukturen zu schaffen, die hier dem Flüchtling ein Ankommen ermöglichen, in das im Übrigen individuelle Asylverfahren zu gehen. Das ist ein Grundrecht. Das muss man gerade in Deutschland nochmal betonen, vor der Geschichte, die Deutschland ja da hinter sich gebracht hat. Dieses Grundrecht, was vom Individuum, vom Flüchtling her gedacht werden muss. Insofern ist es nicht unsere Aufgabe, dort zu steuern. Das ist Aufgabe der Politik. Das ist von der Politik wahrzunehmen. Wir sind natürlich an der Stelle und unterschiedlichen Aufgaben mit eingebunden. Aber wir haben einen anderen Blickwinkel, als die Politik ihn haben muss.
Herr Pöhner, inwieweit ist es dann humanitär zu sagen, Christen ja, Menschen anderen Glaubens nein? Das ist ja oft, was die Politik auch sagt. Wir holen jetzt die verfolgten Christen. Christen sind ja zweifellos verfolgt in vielen Ländern. Wie weit muss man da auch abwägen? Wie weit muss die Politik da abwägen?
Also wir kirchlicherseits argumentieren nicht so, sondern wir sagen, diejenigen, die in besonderer Weise bedrängt, verfolgt sind, die keine Lebensmöglichkeiten mehr haben, etwa in Syrien oder im Irak, um die müssen wir uns kümmern. Sei das vor Ort im Libanon und in Jordanien, sei das auch hier. Es ist nur so, dass die Christen zu den besonders betroffenen Gruppen gehören. Und deswegen braucht sich niemand zu wundern, wenn unter denen, die hier hinkommen oder auch die in Flüchtlingslagern sind, ein überproportionaler Teil von Christen ist und von bestimmten anderen Gruppen, die besonders unter Feuer gekommen sind in diesen Ländern. Also grundsätzlich ist das Kriterium der Bedrängung, der Verfolgung, der misslichen, unerträglichen Lebenslage das Entscheidende, aber zur Ehrlichkeit oder zur ehrlichen Bestandsaufnahme der Wirklichkeit gehört dazu, dass das in besonderer Weise auch die Christen betrifft. Also deren Lebensmöglichkeiten im Irak sind weitestgehend geschwunden. Das waren mal über 1 Million, das sind jetzt vielleicht noch 300.000, die sich auch alle auf die Flucht begeben haben in den letzten Monaten, weil sie ja durch den sogenannten Islamischen Staat, also diese Terrormilizen, bewusst angegriffen werden als Christen. Und deswegen stellen sie eine besondere Gruppe dar. Es geht ja nicht um darum, die eigenen Leute, um es sozusagen zu begünstigen, zu bevorzugen, sondern das in diesem Falle zu tun, weil sie die besonders Betroffenen sind, neben bestimmten anderen Gruppen selbstverständlich.
Herr Dr. Breker von der Malteser Migrantenmedizin, wir haben jetzt gerade über die körperlichen Erkrankungen vielfach gesprochen, aber viele Menschen sind ja auch traumatisiert, haben Foltererfahrungen mitunter, wurden verfolgt in den Heimatländern. Inwieweit können Sie das denn dann auch in Ihrer Arbeit überhaupt auffangen?
Nun, wir kümmern uns, wir brauchen uns wegen der versicherungsrechtlichen Situation um die Menschen, die jetzt als Flüchtlinge zu uns kommen, nicht zu kümmern. Die haben eine Basiskrankenversicherungsschutz. Aber ich kann vielleicht ein Beispiel hier mal erwähnen, wie wir damit umgehen bei sehr schwerer Erkrankung. Das ist ein 50-jähriger Syrer, der vor etwa 30 Jahren nach Deutschland kam, um hier Germanistik zu studieren. Das hat auch abgeschlossen, ist geblieben, lebte von Dolmetschertätigkeit und zwar ganz vernünftig. Er ist Diabetiker, konnte die Behandlung, die notwendig war, die Medikamente selbst zahlen und auch aufbringen und kam zu uns mit einer sehr gefürchteten diabetischen Komplikation, dem diabetischen Fuß, der bei unsachgemäßer Behandlung zu einer Katastrophe führen wird, früher oder später, nämlich dass der Fuß verloren wird oder sogar der ganze Unterschenkel. Eine sehr aufwendige Behandlung, sehr teure Behandlung. Wir haben das so gelöst, dass wir diesen Patienten dazu überzeugen konnten, sich als Asylbewerber zu melden beim Ausländeramt. Das hat er auch getan. Damit hat er eine Basisversorgung und das hat geklappt. Er ist in eine Fachbehandlung gegangen, er hat den Fuß behalten und kann also weiterleben mit dieser Hilfe, die wir ihm geben konnten oder dem Rat, den wir ihm geben konnten.
Warum, seit wann macht die Malteser Migrantenmedizin überhaupt diesen Service und warum macht die das?
Ja, das ist 2001 ist das entstanden in Berlin, wo der Kardinal Sterczynski damals das mitbekam, dass viele Menschen in Berlin lebten, die keine Krankenversicherung haben. Es waren fast alle Menschen ohne legalen Aufenthaltsstatus. Und er ist an den Malteser Hilfsdienst, hatte sich gewendet mit der Bitte, dafür Sorge zu treffen, dass da eine mögliche Basisversorgung ermöglicht wurde. Und das hat dann geklappt. Wir haben in Köln 2005 die zweite Einrichtung gegründet, die natürlich explodiert, auch von den Fallzahlen her. Und mittlerweile gibt es Malteser Migrantenmedizin in 14 Städten der Bundesrepublik.
Explodiert, haben Sie gesagt. Warum explodiert?
Ja, der Bedarf der Anteil an Menschen, die keine Krankenversicherung haben hier in Deutschland, steigt zunehmend an. Das sind Migranten aus den neuen EU-Ländern, den sogenannten neuen EU-Ländern, Bulgarien, Rumänien, Ungarn und auch Osteuropa, die hier leben ohne Krankenversicherung. Es sind zunehmend auch Deutsche, die keine Krankenversicherung mehr haben, weil sie ihre Beiträge nicht mehr zahlen wollen oder können.
Aber es besteht doch Krankenversicherungspflicht in Deutschland. Ja, ich kann mich erinnern, Ulla Schmidt hat das auch eingeführt.
Die hat das eingeführt, nur die Realität sieht anders aus. Es sind die Menschen bleiben ja definitionsgemäß Versicherungsmitglieder, auch wenn sie ihre Beiträge nicht mehr bezahlen, aber sie haben kein Anrecht mehr auf volle Versorgung. Das ist die Realität und sie kommen dann zu uns, wenn sie oft schwer krank sind und suchen erste ärztliche Hilfe.
Ja, eingangs der Sendung, meine Herren, habe ich auch über die sogenannte Dienstleistungsqualität des kommerziellen Heimbetreibers European Homecare, das ist ja auch ein aktueller Anlass gewesen für diese Sendung, Herr Eckeberg, Sie haben da auch noch einige Anmerkungen zu. Wie steht es denn überhaupt um die Unterbringung? Sie haben ja auch, glaube ich, einen relativ guten Überblick auch, was die sogenannten Auffanglager oder Aufnahmelager oder auch Übergangsheime oder auch die Asylbewerberheime angeht. Ist das überall gleich schlimm oder kann man das so pauschal gar nicht sagen? Kommt das von Bundesland zu Bundesland an? NRW ist ja auch eigentlich relativ fortschrittlich und vorbildlich, was den Umgang mit Flüchtlingen angeht.
Nun, ich will Nordrhein-Westfalen und dann was zum Bund sagen. In Nordrhein-Westfalen muss man unterscheiden zwischen der verantwortlichen Unterbringung durch das Land selbst, weil sie müssen selbst Erstaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge vorhalten. Und danach, was in den Kommunen kommt. Bei der Erstaufnahme kommt jetzt zum Glück sehr viel Bewegung, positive Bewegung nach dem Flüchtlingsgipfel. Das muss man, glaube ich, voranstellen. Wir sind sehr glücklich über die Grundrichtung, die dort verändert wird, hinzugucken, auf Qualität zu achten und nicht nur zu sagen, es geht um die Verhinderung von Obdachlosigkeit. Weil wir hatten eine Ausgangslage, wo die Zustände völlig unabhängig vom Betreiber unzumutbar wurden für das Individuum. Es war überhaupt nicht mehr möglich, dass ein Flüchtling sich auf das Asylverfahren überhaupt vorbereiten, konzentrieren konnte, weil die Toilette war dreckig, weil, ich sag jetzt mal, das Essen war ganz schlimm, weil es war Überbelegung da. Ich könnte an dieser Stelle sehr weitersprechen. Wir sind also sehr froh, dass die Landesregierung ausstrahlt, das wollen wir verändern, wir wollen im Dialog sein mit denen dabei zu beteiligen. Da gehören die Wohlfahrtspflege zu, aber genauso natürlich die Kommunen. Oder auch das Bundesamt für Migration, ich sprach es am Anfang an. Auf der kommunalen Ebene ist das aber anders. Auf der kommunalen Ebene, sind sie immer noch finanziell nicht angemessen ausgestattet. Das ist aus meiner Sicht bei einer Verdreifachung der Flüchtlingszahlen über die letzten Jahre kein ausschließliches Landesproblem. Dieser Frage muss sich die Bundesregierung mitstellen. Das ist der eine Punkt. Völlig getrennt davon ist aber, und ich möchte sehr konkret sein, es gibt Kommunen, die es hervorragend machen, auch in dieser Zeit. Und ich betone das, auch in dieser Zeit. Es gibt wirklich, Kommunen sind unglaublich unter Druck und Sie wissen, 2/3 der Kommunen in Nordrhein-Westfalen sind in der Haushaltssicherung. Trotzdem kümmern sich viele Kommunen hervorragend. Ich sage Beispiele, Lünen, Leverkusen, Münster. Aber ich möchte genauso klar sagen, und das ist völlig unabhängig vom Anstieg der Flüchtlingszahlen, dass es Kommunen gibt, die sich überhaupt nicht angemessen kümmern. Die schon vorher, vor den steigenden Zahlen, verantworteten, dass Flüchtlingsheime örtlich im katastrophalen Zustand sind. Und auch da möchte ich konkret sein. Kreis Kleve, Mönchengladbach, Oberhausen, Biweierstraße, Kreis Viersen, Schwalmtal, im Kreis Düren, im Hochsauerlandkreis in Balve, in Langenschloss. Also ich könnte weiter fortfahren. Es gibt Kommunen, die einen erheblichen Nachbesserungsbedarf haben im Blick auf Humanität. Es gibt viele Kommunen, die machen es vor, wie es gehen kann. Die nämlich, wenn eine neue Unterkunft aufgemacht wird, die Bevölkerung beteiligen, einladen. Es entsteht Ehrenamt drumherum. Es gibt Kommunen, die bis zum heutigen Tag sagen, zuallererst versuchen wir, die private Unterbringung zu befördern. Was ist besser, als in einer Nachbarschaft zu leben, dass sich Menschen, die in der Umgebung leben, kümmern? Ich will ausdrücken, es ist auch unabhängig vom Geld sehr viel Nachholbedarf bei dieser Frage. Es wurde viel zu lange fahrlässig nicht hingeguckt. Wir können von Glück sagen, dass die Zivilgesellschaft sich so engagiert einbringt und eigentlich um das Thema Unterbringung in den Kommunen staatliche Aufgaben übernimmt.
Ist es denn eigentlich nicht selbstverständlich, dass zumindest Hygienestandards eingehalten werden in den Asylbewerberheimen? Oder sollte man nicht den Kommunen dann auch bestimmte Grundregeln auferlegen für den Umgang, für die Unterbringung, für die Betreuung von sogenannten Flüchtlingen, Herr Jonsen?
Ja, das ist richtig.
Offenbar ist das auch eine Ermessensfrage der Kommunen selbst.
Es ist so. Es gibt keine festgeschriebenen Standards. Das war ja auch Gegenstand der Beratungen des Flüchtlingsgipfels auf Landesebene in der letzten Woche. Und da ist deutlich gesagt worden, auch das begrüßen wir, dass dort Standards entwickelt werden sollen. Und diese Standards sollen nicht in irgendwelchen Hinterzimmern entwickelt werden. Wir halten es für erforderlich, dass die in einem offenen Verfahren kommuniziert werden. Ich hielt ja sogar für sinnvoll, dass sie auf der Gesetzes- oder auf einer Verordnungsebene festgeschrieben werden, damit sie eben nicht mehr Gegenstand von Kassen Lage sein können. Diese Standards müssen festgeschrieben werden, die müssen in die Verträge der Betreiber mit Aufnahme finden, die müssen an die Kommunen gehen, was das Baurecht angeht, und sie müssen natürlich letztendlich auch dann kontrolliert werden.
Kann man so weit gehen, Herr Dr. Breker von der Malteser Migrantenmedizin, dass mangelnde Hygienestandards in den Asylbewerberheimen auch letztlich dazu führt, dass die Menschen krank werden oder kränker werden?
Natürlich, da gibt es auch schon Beispiele, dass es also zu Masern und Röteln-Ausbrüchen gekommen ist, dort wo viele Kinder untergebracht werden mussten, weil diese Kinder oft aus Gegenden kamen, wo keine Schutzimpfungen durchgeführt worden sind. Also das bedroht uns schon. Der Hygienestandard ist wichtig für uns alle, nicht nur für die Betroffenen.
Wer aber kontrolliert denn dann die Hygienestandards? Das sind doch letztlich auch wieder die Kommunen oder sind das auch sogenannte private Anbieter, die dann als kommerzielle Dienstleister solche Heime betreiben?
Ja, es ist immer schwierig, wenn der Betreiber sich selber kontrolliert. Das sollte es in keinem Fall
geben.
Wenn
der Bock zum Gärtner gemacht
wird. Richtig, er kann da zwar für sich als Standard setzen, aber von außen ist das sicherlich nicht ausreichend, sondern da muss es von Behördenseite und wir haben ja so viele Aufsichtsbehörden in diesem Land, sei es Gesundheitsämter oder ähnliche Ämter, die müssen einfach in ihren Strukturen, so wie jede andere Einrichtung, jeder Gastronom es über sich ergehen lassen muss, müssen natürlich auch Flüchtlingseinrichtungen dann überprüft werden in den Behördenstrukturen.
Noch einmal willkommen, verehrte Hörerinnen und Hörer. Unser Thema heute, eine Frage der Humanität, der Umgang mit Flüchtlingen und sogenannten Illegalen, also Menschen ohne Papiere in Deutschland. Ich möchte Ihnen noch einmal meine kompetenten Studiogäste vorstellen. Andreas Jonsen, Geschäftsführer der AWO Mittelrhein und Vorsitzender des Arbeitsausschusses Migration bei der Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege. Dietrich Eckebert, er ist Referent für Flüchtlingsarbeit und junge Zugewanderte bei der Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe. Ulrich Pöhner, Leiter des Bereichs Weltkirche und Migration bei der Deutschen Bischofskonferenz und stellvertretender Vorsitzender des katholischen Forums Leben in der Illegalität. Und Dr. Herbert Breker von der Malteser Migrantenmedizin. Wir haben das gerade schon besprochen, also inwieweit müssen auch Kommunen Grundregeln oder Maßstäbe einhalten für die Betreuung von Flüchtlingen in den jeweiligen Kommunen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, inwieweit auch eine Kommune finanzieller Druck hin und her verpflichtet ist oder berechtigt ist, Aufsichtspflichten, nennen wir es mal vorsichtig, oder Managementaufgaben an private kommerzielle Anbieter wie European Homecare weiterzugeben, die dann wiederum über Subunternehmer den billigsten Anbieter nehmen, der auch überhaupt keine qualifizierten Arbeitskräfte verfügt und teilweise sogar Menschen ohne Ausbildung, die überhaupt keine Ausbildung im Sicherheits- oder im Betreuungsgewerbe haben, wobei schon das Thema Sicherheitsgewerbe schon eine Qualität der Aufgaben darstellt. Warum muss man Menschen, Flüchtlinge sichern bzw. beaufsichtigen oder beobachten und nicht betreuen? Herr Jonsen, Sie nicken so zustimmend im Kopf. Also inwieweit haben die Kommunen auch zukünftig das Recht, solche Managementaufgaben privaten kommerziellen Anbietern zu überlassen? Wir haben ja zum Beispiel in Bayern die Sache, dass das immer von der Bayerischen Landesregierung ausgesteuert wird. Ist das ein Modell, was auch andere Bundesländer wie zum Beispiel Nordrhein-Westfalen übernehmen müsste?
Also ich glaube nicht, dass man hier so zu generellen Aussagen kommen kann. Aber man muss differenzieren, es sind ja nicht nur die Kommunen, es ist ja genauso das Land Nordrhein-Westfalen, denn die zentralen Aufnahmeeinrichtungen sind ja eine Trägerschaft des Landes. Da stellen sich genau die gleichen Fragen, wer die denn letztendlich betreibt. Also es gilt grundsätzlich für das Land wie auch für die Kommunen diese Frage, wer denn letztendlich Betreiber in diesen Einrichtungen ist. Ich will hier nicht generell sagen, gewerbliche Anbieter sind dafür nicht geeignet. Nur deutlich muss man sagen, es kann nicht darum gehen, einen Preiswettbewerb, also einfach eine Einrichtung nach den üblichen Ausschreibungsregeln auszuschreiben. Dann gibt es einen Preiswettbewerb. Das kann nicht sein. Dann passiert unter Umständen das, was passiert ist. Sondern es müssen, und wir haben es vorhin auch schon angesprochen, ganz klar Standards festgelegt werden. Es müssen Standards festgelegt werden, denen sich alle Bewerber zu stellen haben. Das heißt, es geht um Qualität, es geht nicht primär um den Preis. Also ein Wettbewerb um Qualität, das finde ich, ist völlig adäquat, aber es kann nicht sein, dass der das billigste Angebot abgibt, letztendlich den Zuschlag bekommt. Dazu gehören auch Regelungen, beispielsweise inwiefern überhaupt es zulässig sein soll, dass Subunternehmen eingesetzt werden, dass man Rahmenbedingungen festsetzt, wie beispielsweise sagt, wir wollen, dass in diesen Einrichtungen die Mitarbeiter auch ordentlich bezahlt werden, denn dann kriege ich eine entsprechende Qualität. Das sind die Bedingungen, die gesetzt, und wir haben es auch schon erwähnt, ja auch überprüft werden müssen. Das halte ich für wichtig. Nur, Sie müssen auf der anderen Seite sehen, durch die Systematik, die wir haben derzeit, dass ständig nur den Zahlen hinterhergehechelt wird, kriegen die Betreiber Vorgaben, die es den Betreibern sehr, sehr schwer machen, auch qualifiziertes Personal zu finden. Wenn sie die Vorgabe kriegen, sie müssen binnen einer Woche eine Einrichtung in Betrieb nehmen, und solche Vorgaben hat es gegeben, und dann mit der Perspektive, dass diese Einrichtung vielleicht nur 3 Monate besteht, dann werden sie am Arbeitsmarkt Probleme haben, Menschen zu finden, die qualifizierte Aufgaben erfüllen. Oder sie haben derzeit schon gar nicht die Möglichkeit, ein Führungszeugnis zu bekommen. Das ist von den Verwaltungsabläufen gar nicht möglich. Das heißt, dass ständig nur diesen steigenden Zahlen hinterhergehechelt wird, indem man immer weiter Notunterkünfte letztendlich eröffnet, statt insgesamt eine Struktur, eine Strategie zu verfolgen, ist auch Garant dafür, dass so etwas, was passiert ist, dann unter Umständen wieder passieren kann, weil eben die Rahmenbedingungen da nicht gut sind. Nochmal zu Ihrem Stichwort Sicherheitsdienst. Vielleicht müssen wir mal den Blickwinkel ändern. Wer muss denn hier vor wem geschützt werden? Das muss man sich auch mal fragen. Wir haben ja die Situation, dass die Flüchtlingseinrichtungen primäre Ziele sind von Leuten, die Geschäfte machen wollen. Da laufen irgendwelche Vertreter, die irgendwelche Mobiltelefonverträge, Versicherungen oder Ähnliches verkaufen wollen. Und diese Menschen in Flüchtlingseinrichtungen sind natürlich völlig überfordert mit der Einschätzung, was Sinn macht, was keinen Sinn macht. Das heißt, diese Menschen, die dort arbeiten, müssen auch dafür sorgen, dass von außen niemand in die Einrichtung kommt, der da letztendlich nichts zu suchen hat, weil er die Flüchtlinge nur als Subjekt sieht, um selber irgendwelche Provisionen zu ziehen.
Das war jetzt ein Scherz, was Sie meinen mit dem Mobilfunkverträgen.
Nein, das war kein Scherz. Wenn das offen ist, das war ein Beispiel. Da gibt es viele, viele andere Beispiele, dass diese Gruppe der Flüchtlinge ganz klar gesehen wird, um Geschäfte zu machen. Und davor müssen sie geschützt werden. Sie sind nicht erfahren, was den Umgang mit solchen Menschen angeht.
Herr Breker, Sie haben das im Vorgespräch schon angemerkt, die Flüchtlingstypologie hat sich in der letzten Zeit auch ein bisschen geändert. Was meinten Sie damit?
Ja, wir beobachten das seit etwa einem halben Jahr, dass zu uns in zunehmender Anzahl Menschen kommen, die entweder in Italien oder in Spanien ein Bleiberecht zugesprochen bekommen. Das sind also Einwanderer aus Nicht-EU-Staaten, meistens aus Nordafrika oder Subsahara-Afrika, aber auch aus Lateinamerika. Die bekommen sehr viel leichter als hier in den Ländern eine Aufenthaltsberechtigung, die sie auch nachweisen können in Form eines Passes. Damit ist auch verbunden eine Basiszugang zum Gesundheitssystem. Diese Länder haben ja ein nationales Gesundheitssystem. Und sie kommen dann zu uns, wenn sie akut krank sind oder ein Gesundheitsproblem haben und sind oft ganz erstaunt, dass es bei uns anders ist. So. Diese Menschen können im Rahmen der Freizügigkeit frei reisen in Europa, im EU-Gebiet, aber sie sind hier ohne legalen Aufenthaltsstatus.
Das verstehe ich nicht. Also sie dürfen frei reisen, sind aber trotzdem hier im Land illegal. Wie kann das sein?
Sie können
also,
frei.
Wir haben das Schengener Abkommen. Das heißt, wer innerhalb der EU Freizügigkeit genießt, ist ja nicht in Deutschland illegal.
Das war falsch, dass ich sie können reisen, weil es ja keine Grenzkontrollen gibt. In unseren EU-Staaten können sie frei reisen, tun das auch aus verschiedenen Gründen und leben dann hier. Allerdings würden sie hier als Menschen ohne legalen Aufenthaltsstatus gelten, aber nicht in den anderen EU-Ländern, dann haben sie ein Aufenthaltsrecht. Also ein bisschen eine Grauzone ist das etwas, ja.
Herr Pöhner, die Berlusconi-Regierung, die Vorgängerregierung hat ja im Grunde auch eine Möglichkeit geschaffen, um sich der Flüchtlinge in gewisser Weise zu entledigen, will ich es mal sagen. Sie haben den Menschen, die gerettet wurden auf dem Mittelmeer, die Möglichkeit eingeräumt, im Grunde in andere Länder weiterzureisen, anstatt sie aufzunehmen. Kann man das so sagen?
Das kann man so sagen, aber das ist nur ein Teil dieser insgesamt chaotischen politischen Situation, die wir in Europa haben. Also wenn man es ganz verkürzt sagen will, läuft es so, dass Menschen übers Mittelmeer kommen, in Italien ankommen. Deutschland weigert sich, entsprechende Kontingente aufzunehmen. Und die Italiener sagen ja, wenn ihr euch weigert, dann sagen wir den Leuten, geht mal nach Norden.
Norden heißt nach Norwegen, nach Schweden?
Na, das heißt zunächst mal nach Deutschland, aber auch in andere Länder natürlich. Das ist natürlich kein politisch verantworteter und damit auch kein politisch verantwortlicher Ausgleich, der da geschaffen wird. Was es da bräuchte, wäre auf europäischer Ebene ein echter Lastenausgleich, wo gesehen wird, wenn Menschen irgendwo ankommen, dann greift ein bestimmtes Verfahren, das je nach wirtschaftlicher Leistungskraft, nach Bevölkerungszahl und so weiter, Menschen zunächst mal verteilt. Das heißt nicht, dass sie auf ewig da bleiben müssen, aber dass zunächst mal die unmittelbare Situation entschärft wird, die durch einen ankommenden Flüchtling für ihn selbst, aber auch, wenn es sehr viele sind, für eine konkrete Stadt oder eine Insel wie Lampedusa oder so, entstehen kann. Und auf dieser Ebene passiert nichts. Und um da noch einen Gedanken weiter anzuschließen, es gab die Seenotrettung Mare Nostrum. Die italienische Regierung hat hier wirklich Gutes geleistet, nämlich innerhalb der letzten zwei Jahre wahrscheinlich 150.000 Menschen gerettet. Und das wird ihnen jetzt wieder zu viel. Und haben gesagt, sie stellen das ein und an die Stelle tritt dann wieder eine Frontex-Operation. Also Frontex ist die europäische Grenzsicherungsagentur, die nach allem, was wir wissen und nach allem, was politische Kräfte in verschiedenen europäischen Ländern geäußert haben, der Grenzsicherung dienen wird und nicht mehr, jedenfalls nicht mehr in dem gleichen Maße wie bisher, der Seenotrettung. Das heißt, wir rutschen jetzt in dieselbe Situation hinein, die damals zu den großen Unglücken vor Lampedusa geführt hat und dann ja auch bekanntlich zu der symbolischen Handlung von Papst Franziskus, der dorthin gereist ist und einen Kranz auf dem Meer hinterlegt hat. Das war zunächst mal ein Zeichen für die europäischen Länder, hier muss was passieren. Und man hat sich bewegt und man bewegt sich jetzt wieder zurück. Und das ist eine schlechte und falsche Politik, die den Grundmaßstäben von Humanität nicht entspricht.
Ja, meine Herren, wir wollen jetzt nicht nur Negativberichterstattung machen und Kritik üben, sondern wir wollen uns auch ein bisschen auf die positiven Beispiele konzentrieren aus Ihrer Arbeit. Herr Eckeberg, Ihnen brennt da auch einiges unter den Nägeln. Vielfach weiß die Öffentlichkeit gar nicht, was sich auch an positiven Dingen hinter den Kulissen wenn ich es mal so sagen darf, abspielt. Sie haben da einige positive Beispiele, wo Sie auch tatsächlich dann Menschen aktiv geholfen haben, vielen Menschen geholfen haben. Können Sie uns einige nennen?
Ich möchte mit dem Sozialen anfangen, um auszustrahlen, dass man in den Kommunen sehr viel tun kann und Beispiele nennen, die ich vorstellen kann, wenn Sie es möchten. Ich möchte Familien- und Sprachpartnerschaften, etwa in Münster durch die GGUA durchgeführt.
GGUA müssen Sie erklären.
GGUA ist eine gemeinnützige Organisation zur Unterstützung Asylsuchender. Familien- und Sprachpartnerschaften meint, dass beim Spracherwerb Deutsch Hilfe geleistet wird, weil die Menschen nicht in Sprachkurse kommen oder eben für die und dass dafür auch ehrenamtliches Umfeld genutzt wird. Dasselbe in Burg Steinfurt, übrigens eingerichtet durch einen Jugendmigrationsdienst. Oder Caritas Remscheid, Unterstützung von Kindern, die psychisch schwer erkrankte Eltern haben, mit Hilfsansätzen bis zur Gesundheitsversorgung ausstrahlend. Ich möchte das Projekt Do-It nennen, das in Nordrhein-Westfalen in verschiedenen Städten praktiziert wird. Hier geht es um die alleinreisenden Flüchtlingskinder, die selten Vormünder kriegen. Auch dort Ehrenamtliche werden gesucht und gefunden, die einem einzelnen alleinstehenden Kind zur Seite stehen und es unterstützen, dass sich dieses Kind zurechtfindet, sowohl im aufenthaltsrechtlichen Verfahren wie in der Stadt. Ich möchte ganz viele Initiativen nennen rund um das Thema Unterbringung. Ich möchte ein Clearinghaus nennen für Minderjährige von der Arbeiterwohlfahrt in Bielefeld. Also ganz unterschiedliche Aspekte. Über diesem Ganzen ist aber die aufenthaltsrechtliche Bedeutung das Zentrale. Also unser Asylrecht, kriegen die Menschen Schutz? Und sozusagen das strahlt über die gesamte Arbeit rüber. Der Einzelfall, der einzelne Mensch ist uns wichtig. Wir gucken vom Menschen her, wir sind neugierig, wir wollen seine Bedürfnisse kennenlernen. Wir arbeiten seine Fluchtgeschichte auf. Wir haben dafür die Freiheit, erreichen natürlich nicht alle und sind hier in sehr guten Dialogen mit den Behörden. Ich möchte Ihnen zwei Beispiele nennen. Das eine Beispiel kommt aus der Stadt Dortmund, hier ein afghanischer junger Mann, im Asylverfahren abgelehnt, geduldet danach. Dieser Mann leidet unter einer komplizierten endokrinologischen Erkrankung, die in Afghanistan nicht behandelbar ist. Der Asylverfahrensberatung fiel dieser Mann auf. Sie fand einen Arzt, der einen Attest schrieb, über Spenden finanziert. Sie fand danach einen Anwalt, der diesen Attest ins Verfahren wieder zum Bundesamt schickte. Dieser Mann, der ursprünglich geduldet wurde, erhielt subsidiären Schutz, das heißt, ist geschützt in unserem Recht, aber nur dank der dialogischen Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge am Einzelfall. Und ich möchte Ihnen einen anderen Fall vorstellen, der dieselbe Haltung, mit der wir mit Menschen umgehen, ausstrahlen soll. In diesem Fall kommt er aus Erkelenz im Kirchenkreis Jülich. Denn das Wichtigste ist uns das Asylverfahren. Es handelt sich um einen jungen Flüchtling, 20 Jahre alt, aus Burma, also kein Hauptland von Flüchtlingen hier. Eingereist 2012, als 18-Jähriger eingestuft. In seinem Interview beim Bundesamt erzählte er, dass er aus Burma kommt, seine Eltern hätte er verloren, als er 6 bis 7 Jahre alt war. Er hatte bis zum 6. Klasse die Schule besucht, danach als Küchenhilfe gearbeitet und als Grund sagte er wörtlich in der Anhörung, der Flüchtlingshelfer sagte, wenn ich ins Ausland gehe, könne ich Geld verdienen, ich könne gut leben, deswegen bin ich ausgereist. Ich bin jetzt in Deutschland, möchte ein besseres Leben haben, deshalb bin ich hier. So kam dieser Fall in die örtliche Beratung. Die Flüchtlingsarbeit las dies und sagte, da muss ich nochmal hinschauen. Sie wusste von der Verfolgung von Minderheiten, eine Minderheitengruppe, schwieriger Name, Rohingya heißen sie. Sie sind eigentlich analog zu sehen zu den Roma in Westeuropa. Diese Rohingya sind gesetzlich nicht anerkannt. Sie haben keine Rechte, werden örtlich nicht registriert, haben keine Dokumente, keine Geburtsurkunden, keinen Pass, können keinen Besitz haben, werden also entrechtet im System dort ausgeschlossen. Es ist ein Wandervolk, analog der Roma. Als die Junge 6 bis 7 Jahre alt war, um zum Fall zurückzukommen, wurde das derzeitige Lager von Soldaten angegriffen. Menschen, die nicht fliehen konnten, wurden auf LKWs verfrachtet, das Dorf angezündet. Da sah er seine Eltern dann zum letzten Mal. Er floh. Er floh in ein Lager, wurde eingesperrt in Bangladesch. Dort hat er eine Schule besucht, wenn man das so nennen will. Er wurde von anderen Flüchtlingen unterrichtet. Ihm gelang die Flucht. Wieder aus diesem Lager in Bangladesch. Damals 10 bis 12 Jahre alt. Wurde Straßenkind in Bangladesch. Bettelte sich sein Essen zusammen. Wurde mehrfach angegriffen. Kam in ein Kindersklavennetzwerk. Alles über die Gespräche der Flüchtlingsberatung aufgekauft, wurde verkauft zur Organspende. Er floh bis nach Indien und dort hatte er ein riesiges Glück. Er traf nämlich einen freundlichen Mann. Dieser hat ihn bei sich privat aufgenommen, hat ihn arbeiten lassen, er konnte Geld verdienen und er hatte gehört, in Deutschland sei alles besser. Er sparte also Geld zusammen, floh mit Hilfe von Flüchtlingshelfern, kam zur deutschen Behörde. Und hier, wie andere Flüchtlinge auch, er wollte sich von seiner besten Seite zeigen. Deshalb sagte er, er möchte sich selbst wirtschaftlich über Wasser halten. Er hätte sich geschämt zu erwähnen, dass er Straßenkind war. Er hat seine Biografie also mächtig aufpoliert, damit die Deutschen ihn auch behalten mögen. Und er wusste nicht, wie wichtig es genau in unserem Rechtsstaat ist, wahrheitsgetreu vom Leid zu berichten.
Wie die Geschichte
lange
gleich
Rede,
zu Ende
kurzer
geht.
Sinn. Herr Deckeberg. Er bekam Asyl.
Super, weil wir haben jetzt die Nachrichten und nach den Nachrichten reden wir weiter. Dietrich Eckeberg, Referent für Flüchtlingsarbeit und junge Zugewanderte bei der Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe. Eine Frage der Humanität, der Umgang mit Flüchtlingen und Menschen ohne Papiere in Deutschland. Heute unser Thema, noch bis 12 Uhr. Ich möchte Ihnen, verehrte Hörerinnen und Hörer, noch mal einmal meine Studiogäste vorstellen. Andreas Jonsen, Geschäftsführer der AWO Mittelrhein und Vorsitzender des Arbeitsausschusses Migration bei der Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege. Dr. Herbert Breker von der Malteser Migrantenmedizin. Dietrich Eckebert, er ist Referent für Flüchtlingsarbeit und junge Zugewanderte bei der Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe und Ulrich Pöhner, der Leiter des Bereichs Weltkirche und Migration bei der Deutschen Bischofskonferenz und der stellvertretende Vorsitzende des katholischen Forums Leben in der Illegalität. Ja, Herr Pöhner, Sie haben das gerade schon angesprochen. Mare Nostrum, Frontex, wie viele Leute gerettet worden sind, Mare Nostrum, das Seenot- und Suchrettungsprogramm im Mittelmeer läuft ja jetzt aus, wird ersetzt durch Triton und da ist die Richtung schon ganz klar. Sie haben es schon angesprochen, es geht nicht darum, die Menschen aus Seenot zu retten, sie vielleicht sogar zu suchen. Das Einzugsgebiet von Mare Nostrum war ja, soweit ich mich richtig informiert habe, 105 bis zu 150 Seemeilen groß, mittlerweile nur noch 30 Seemeilen. Durch das neue Programm nennt sich Triton und hier geht es ganz klar nicht um Rettung und um Suchen, sondern um Sicherung. Welche Sicherung ist damit gemeint?
Gut, also generell würde ich anerkennen, dass es Staaten, auch den europäischen Staaten im Verbund der Europäischen Union zusteht und dass es eine staatliche Aufgabe ist, die eigenen Grenzen zu sichern. Davon abzusehen, das funktioniert innerhalb von Staatenbündnissen, das heißt innerhalb der Europäischen Union, einigermaßen jedenfalls. Aber man kann nicht Grenzen einfach öffnen und sagen, jeder, der kommt, soll dann hier sein. Weiteres ergibt sich von selbst, weil das funktioniert nicht. Auch Flüchtlingspolitik, auch Migrationspolitik im weiteren Sinne muss wirklich Politik sein, muss gestaltet sein. Also insofern ist es legitim und sogar richtig, dass Außengrenzen gesichert sind. Nur stellt sich in dem konkreten Fall, über den wir hier reden, die Frage, ob mit der Sicherung der Außengrenzen einfach eine Abschottungspolitik verbunden ist, die sich nicht mehr interessiert für die humanitären Kosten, die sie verursacht. Und wenn Menschen zu Tausenden oder zu Zehntausenden im Mittelmeer ertrinken, weil wir uns nicht mehr drum kümmern, weil wir die Augen zumachen, weil wir es nicht mehr als unsere Aufgabe ansehen, in Verbindung mit der Sicherung der Grenzen auch Menschenleben zu retten, dann sind wir auf einem falschen Weg. Und da sind wir im Augenblick.
Das heißt, Sie sehen tatsächlich auch die Gefahr, dass Menschen jetzt wie in der Vergangenheit, da hat es ja einen großen Aufschrei gegeben, da gab es ja auch auf Lampedusa dann Politikerbesuche, die sich dann eingesetzt haben, dass die Menschen auch gerettet werden. Jetzt geht es wieder zurück?
Nach allem, was wir wissen, also die Konzepte von Triton liegen nur teilweise vor. Aber nach allem, was wir wissen, steuern wir auf eine Situation zu, wie wir sie hatten, bevor Mare Nostrum in Gang gesetzt wurde.
Wir haben das gerade schon ein bisschen angesprochen, Herr Dr. Breker von der Malteser Migrantenmedizin. Sie haben die Menschen, Sie behandeln Menschen, die hauptsächlich körperlich erkranken, aber es gibt zum Beispiel auch Menschen, die traumatisiert sind. Es gibt Minderjährige zum Beispiel, also minderjährige Flüchtlinge, Unbegleitete. Ist das auch Ihre Klientel? Wie erfahren die Menschen überhaupt von Ihnen? Also ist das Mundpropaganda tatsächlich, dass Sie erfahren, da ist ein Arzt, der hilft dir, ohne dass er dich meldet?
Also das ist wohl der Hauptverbreitungsweg unserer der Patienten, die hören über andere bei uns Behandelte, erfahren sie über uns, kommen zu uns. Die Medien berichten relativ häufig über uns und man kann uns auch im Internet suchen und auch finden, sodass also die Menschen aus ganz verschiedenen Richtungen zu uns kommen und um Rat suchen. Wir haben uns spezialisiert auf Allgemeinmediziner, auf Kinderärzte, auf Zahnärzte, haben aber ein Netzwerk von mindestens 50 Ärzten, die niedergelassen sind oder in Kliniken arbeiten, die mit uns zusammenarbeiten, wohin wir Patienten mit psychischen Störungen, neurologischen Störungen schicken können, weil wir das von der Fachkompetenz her nicht leisten können.
Was sind denn das für traumatische Erfahrungen beispielsweise, mit denen Sie zunächst konfrontiert werden, bevor Sie die Menschen weitervermitteln oder womit Ihre Kollegen konfrontiert werden?
Zum Beispiel soziale Hilfestellung bei erpressten Frauen, die zur Prostitution gezwungen werden. Eine Möglichkeit. Oder Menschen, die aus Ländern kommen, wo sie gefoltert worden sind und das auch nachweisen können. Da haben wir nicht die Fachkompetenz, das zu beurteilen, das zu auch verifizieren oder einzuschätzen und haben dann aber im Netzwerk Kollegen oder Kolleginnen, die uns da helfen, das zu tun.
Herr Eckeberg, Herr Jonsen, Herr Eckeberg, Sie haben gerade schon einige schöne Beispiele genannt über die Arbeit der Flüchtlingsinitiativen im Rahmen der freien Wohlfahrtspflege. Welche Forderungen würden Sie denn noch an die Politik stellen? Also im Moment bemüht sich ja die Politik auch, die Auffangländer zum Beispiel im Nahen Osten auch zu stärken, mit Geld zum Beispiel, mit Infrastruktur. Der Libanon ist ein Beispiel. Steinmeier, Bundesaußenminister, hat ja auf der Syrien-Konferenz auch gesagt, wir lassen die Auffangländer im Nahen Osten, Jordanien, Libanon nicht alleine. Was würden Sie der Politik auch ins Hausaufgabenheft schreiben wollen?
Also erstmal ist es ganz hervorragend, dass an den Außengrenzen und in den Anrainerländern so viel mit deutscher Hilfe passiert. Gleichwohl, wir müssen den Einzelnen im Blick behalten. Ich sagte es zu Beginn der Sendung schon, ich bin der Auffassung, wir kriegen das Thema nicht in den Griff, wenn wir eine abgeschottete Visapolitik behalten und überhaupt keine legalen Zugänge eröffnen für Menschen, die schutzbedürftig sind. Da hat die Politik eine Gestaltungsaufgabe, der sie sich in Gänze nicht stellt. Flüchtlingsschutz fängt in der Diktion deutscher Politik an, wenn ein Mensch irgendwie hier angekommen ist und dann beklagt man illegale Einreisewege. Das ist absurd. Das heißt, diese Diskussion ist zu führen, welche legalen Möglichkeiten wollen wir angesichts der Kriege, angesichts der Verzweiflung und auch angesichts der Verarmung. Also wir sind damit verantwortlich. Ich sage jetzt mal Stichwort Senegal, wenn wir das Meer leer fischen und die Fischer fliehen, dann gibt es Zusammenhänge zu unserer Wirtschaftsweise. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Als zweites Thema würde ich nennen und auch mit Hochdruck und Dringlichkeit der Flüchtlingsgipfel der Bundesregierung war angesprochen. Ich finde es schwer erträglich, die Vertagung angesichts der Situation wahrzunehmen. Ich will ausdrücken, es ist den steuernden Behörden bekannt, wie viele Menschen kommen. Und in der Aufnahmegestaltung passiert so gut wie nichts in Verantwortung der Bundesregierung. Wir brauchen hier dringend ein Umdenken, wir brauchen einen Paradigmenwechsel, dass wir nicht sagen, wer ist zuständig und die Verantwortlichkeit im föderalen System zwischen Kommunen und Bund hin und her schieben und sagen, die Länder und da auch noch das schwarze Peterspiel anfangen. Ich glaube, wir brauchen Gestaltungselemente. Ich will ein ganz konkretes sagen. Warum sagt die Bundesregierung nicht, wo wir Bundeseigentum haben, wir geben Kommunen die Grundstücksrechte. Wir gehen auf Wohnungsbauunternehmen zu und sagen, ihr kriegt das Grundstücksrecht. Und es gibt nämlich soziale Wohnungsbauunternehmen, die sagen, wenn wir nur das überteuerte Grundstück hätten, dann würden wir das mit Städten und auch mit Land hinkriegen. Das heißt, Gestaltungsvorschläge, auch eine Einbettung in sozialen Wohnungsbau ist aus meiner Sicht zwingend erforderlich, sonst entsteht in der Kommune zu Recht Neid, gerade in den Kommunen wie Hamburg oder Münster, wo der Wohnraum teuer ist. Ich finde, der Bund hat hier eine Mitverantwortung in der Grundausrichtung von Aufnahme. Wenn das Wort Willkommenskultur nicht eine Worthülse bleibt, dann, glaube ich, muss es Gestaltungselemente kriegen. Wir brauchen eine Willkommensstruktur in Deutschland.
Ist das eine Forderung, die Sie unterstreichen würden, auch was die politische Dimension angeht, Herr Pöhner?
Ja, das, was gerade gesagt worden ist, kann ich aus unserer Perspektive zur Gänze unterstreichen und mache nochmal speziell den geäußerten Gedanken stark, dass man aufhören muss, das zu tun, was man in der Politik immer gerne tut, nämlich anderen Verantwortungen zuzuweisen und selbst zu sagen, man sei es aber nicht, man fände es wunderbar, wenn etwas geschieht, aber nicht bei uns, sondern auf einer anderen Ebene. Das gilt im internationalen Bereich, das habe ich vorhin angesprochen, was den Lastenausgleich innerhalb der Europäischen Union betrifft, und das gilt auch in unserem eigenen Land. Wir behindern uns beim Finden von verträglichen, auch sozialverträglichen und humanitären Lösungen, wenn wir aus der guten föderalen Struktur dann einen Flickenteppich machen, bei dem sich jeder gegen den anderen zu verteidigen sucht.
Ja, wir haben jetzt viele Themen angesprochen, meine Herren. Herr Eckeberg, nochmal auch, Sie haben viele schöne Beispiele genannt, auch politische Forderungen genannt. Noch Punkte, die Sie jetzt noch nicht erwähnt haben, die Ihnen wichtig sind, die Sie rüberbringen wollen, auch nochmal, was Ihre Arbeit angeht. Wie kann man mit Ihnen in Kontakt treten? Was machen Sie vielleicht auch in Zukunft? Was bieten Sie an? Welchen Appell richten Sie an Öffentlichkeit, an Politik?
Gut, weil ich hier für die freie Wohlfahrtspflege bin. Sie finden mich mit dem Namen bei der Diakonie Rheinland-Westfalen im Internet.
Dietrich Eckeberg ist der Name, ganz
Dietrich
genau.
Dietrich Eckeberg ist mein Name und Sie finden mich unter Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe im Internet. Mir sind, glaube ich, drei Punkte am wichtigsten. Das erste ist, wir müssen vom Subjekt her denken und dabei im Dialog mit den Behörden stehen. Was ich aussagen will, ist, die Chance von Kirche, die Chance von Wohlfahrtspflege ist, nah beim Menschen sein zu können, neugierig, aber den Bedürfnissen ansetzen zu können, ihre Unabhängigkeit, die Freiwilligkeit des Wahrnehmens der Angebote und dass der Einzelne entscheiden kann. Das ist der eine Punkt, weil ich glaube, dass in vielen Städten da eine hervorragende Zusammenarbeit mit Ausländerbehörden und Bundesamt stattfindet. Der zweite Punkt, der mir sehr wichtig ist, wir müssen mehr werden in der Flüchtlingshilfe. Es braucht eine Stärkung und da sollten die Kommunen auch hingucken. Wir haben die Kontakte zur Zivilgesellschaft. Wir können ein Umfeld schaffen in der Bevölkerung. Diese Chance, das ist schwieriger, das als Verwaltung zu tun. Und der dritte Punkt, ein Drittel fast, man streitet sich bei den Zahlen, der Flüchtlinge hat schwerste seelische Verletzungen erlitten. Unser Gesundheitssystem ist da in Gänze nicht drauf eingestellt, weil sie in Spezialgesetze gezwungen sind. Da bleibt nur die Akutversorgung und die Psychiatrie, also wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Es gibt kleine psychosoziale Zentren, die eine hervorragende Arbeit machen, im Einzelfall, im engen Dialog stehen, auch mit wieder den staatlichen Entscheidern, die eine hohe Sachkompetenz haben im Erkennen von Traumata, im Behandeln derselben, bis hin zu Stellungnahmen. Wir sollten diese stärken.
Vielen Dank, Herr Eckeberg. Er ist Referent für Flüchtlingsarbeit und junge Zugewanderte bei der Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe. Wird uns jetzt auch schon verlassen, weil sein Zug gleich geht. Nochmals vielen Dank, dass Sie an der Sendung teilgenommen haben. Hoffentlich bis bald. Herr Jonsen, Sie haben jetzt das Wort, ganz kurz noch.
Ja, noch ganz kurz. Also mir ist wichtig, dass wir von einer Verhinderungsdebatte, also Verhinderung letztendlich zu einer Debatte kommen, die nicht mehr um Missbrauch geht, sondern die letztendlich sich um den Flüchtling selbst kümmert. Wir haben die Zuständigkeiten üblicherweise in Innenministerien, wir haben sie in Ordnungsämtern in den Kommunen. Das Thema muss zur Chefsache werden. Das Thema ist, deshalb muss es zur Chefsache werden, weil etwa auf der kommunalen Ebene ja die unterschiedlichsten Ämter zusammenarbeiten müssen. Ich kann nur eine Einrichtung bauen, wenn mir das Beordnungsamt mit der entsprechenden Denke hineingeht. Das heißt, wir müssen eine Willkommenskultur haben, die insgesamt die Denke der unterschiedlichen Akteure an der Stelle leitet und letztendlich dazu führt, dass wir dann gemeinsam ein Ergebnis erzielen können. Das ist in Nordrhein-Westfalen ja auch dadurch dokumentiert worden, dass die Ministerpräsidentin selber zu einer Flüchtlingskonferenz eingeladen hat. Und soweit ich gehört habe, wird es da auch eine zweite wohl im nächsten Jahr geben. Also das Denken muss auf eine Willkommenskultur gerichtet werden und das ist grundsätzlich Chefinnen- und Chefsache.
Andreas Jonsen, Vorsitzender des Arbeitsausschusses Migration bei der Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege und Geschäftsführer der AWO Mittelrhein. Herr Pöhner, Sie haben das Wort, zusammen mit Herrn Dr. Breker von der Malteser Migrantenmedizin. Aber zunächst Herr Pöhner, von der Leiter des Bereichs Weltkirche und Migration bei der Deutschen Bischofskonferenz und stellvertretender Vorsitzender des katholischen Forums Leben in der Illegalität. Nochmal zu den illegalen Menschen bzw. zu den Menschen ohne Papiere.
Da von den beiden Vorrednern die gesamte Flüchtlingsproblematik und die Perspektive, die wir da einnehmen sollten, so zum Ausdruck gebracht worden ist, dass ich da gar nichts dran ändern will, beschränke ich mich auf die Frage der sogenannten Illegalen hier. Wen das interessiert, der möge über Google oder einen anderen Suchdienst das katholische Forum Leben in der Illegalität eingeben. Er wird dann eine Reihe von Informationen finden, auch Gesprächspartner, wenn er das wünscht. Für uns ist wichtig, dass sich im politischen Bereich etwas ändert und dafür treten wir als Forum ein. Es geht uns darum, dass Menschen, die sozialen Grundrechte, die jedem zustehen, auch denjenigen, die keinen legalen Aufenthaltsstatus haben. Das ist nicht kirchliche Meinung, sondern das ist juristische Grundmeinung und dem widerspricht auch in der Politik niemand. Dass also diese Menschen ihre sozialen Grundrechte, Krankenversorgung, Bildung, Arbeitsbedingungen erreichen können, dafür treten wir weiterhin ein.
Herr Breker, zum Schluss.
Ich darf vielleicht kurz noch auf unsere Struktur hinweisen. Wir sind mittlerweile sehr groß geworden. Wir haben 12 Ärzte, darunter 4 Allgemeinmediziner, 4 Kinderärzte, eine Hautärztin und 3 Zahnärzte, die sich die Arbeit teilen. Unsere Patientenzahl wird dieses Jahr weit über 4.000 liegen. Alle Ärzte sind im Ruhestand und arbeiten ehrenamtlich, aber es fallen natürlich Kosten an. Wir müssen Zahnarzthelferinnen einstellen, wir müssen Miete zahlen, wir müssen Praxisbedarf kaufen. Und dafür braucht es natürlich auch finanzielle Mittel und man kann uns unterstützen, wenn man will. Man findet uns im Internet, Malteser Hilfsdienst in Köln und dann die Unterseite Migrantenmedizin. Dort finden Sie ein Spendenkonto. Wir sind sehr dankbar und können es sehr gut anwenden.
Dr. Herbert Breker von der Malteser Migrantenmedizin. Ich möchte Ihnen, meine Herren, nochmal ganz herzlich danken. Das war das Thema, eine Frage der Humanität, der Umgang mit Flüchtlingen und Menschen ohne Papiere in Deutschland. Mein Name ist Peter Kolakowski. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie uns gewogen. Gottes Segen und Ihnen eine gute Zeit.